Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Doc Bartels und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Medizin, Verantwortung und die Realität unseres Gesundheitssystems. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Ja, heute möchte ich mich einem Thema widmen, das uns alle immer wieder erschüttert und auch fassungslos macht. Es geht in unserem heutigen Talk um Gewalt und Missbrauch von Kindern. Alleine im Bereich sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen wurden in Deutschland im Jahre 2024 über 16.000 Fälle polizeilich registriert. Die Dunkelziffer ist enorm hoch. Wir sprechen jetzt ja nur von den polizeilich Registrierten. Also müssen wir uns diesem Thema widmen. Hierzu habe ich mir Frau Professor Dr. Katinka Beckmann eingeladen. Sie hat sich Kinderschutz auf die Fahne geschrieben. Sie ist seit 2023 an der Hochschule Koblenz eine der Kinderschutzprofessorinnen in Deutschland. Es gibt, glaube ich, noch eine, soweit ich weiß. Und sie hat mehrere Veröffentlichungen und Bücher zu diesem Thema geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Professor Beckmann. Ja, Sie beschäftigen sich mit einem Thema, das oftmals viel Betroffenheit auslöst, welches man aber auch gerne ausblendet und negiert. Gibt man Ihrer Meinung nach dem Thema Kinderschutz hier bei uns in Deutschland denn genügend Aufmerksamkeit und Raum?
Auf gar keinen Fall. Also ich muss jetzt auch direkt am Anfang Sie ein bisschen korrigieren, weil und dann sehen wir auch direkt, warum dem Kinderschutz eigentlich zu wenig Raum gegeben wird. Weil, also zum einen bin ich übrigens schon seit 19 Jahren Professorin, ne? Also nicht, dass sich das so anhört, als würde seit zwei Jahren machen, aber genau die Professur oder der Titel der Professur wurde umgewidmet, einfach weil wir eben auch einen Präsidenten der Hochschule haben, der gesagt hat, das ist so ein wichtiges Thema und wir setzen hier ein Signal nach außen, dass wir einfach vorangehen, weil wir auch einfach schon seit wirklich vielen, vielen Jahren Kinderschutz als Pflichtbereich haben. Das heißt, unsere Studierenden gehen alle raus, immer mit wirklich Wissen und Handlungsstrategien
in Koblenz im
Gepäck. Genau, weswegen ich jetzt direkt sage, oh, das hört sich jetzt gerade gar nicht so viel an, weil Sie haben ja gesagt, diese mehr als 16.000 registrierten Fälle, das ist ja nur der Bereich der analogen sexualisierten Gewalt. Ja. Wenn wir jetzt im Bereich von Bilddarstellung von Gewalt gegen Kinder vor der Kamera, also man würde jetzt eher im Laienjargon von Kinderpornografie sprechen, dann reden wir über ungefähr 43.000 ermittelte Fälle. Das heißt, wir reden ja hier über Vergewaltigung von Kindern vor der Kamera. Ja? Ja. Und dann haben wir schon mal 16.000 plus 43.000, da sind wir schon mal bei ganz vielen. Und jetzt sind wir ja nur in einem Gewaltbereich. Was wir haben, ist eine Erfassung durch das Bundeskriminalamt seit 2002. Und was wir im Deliktbereich Mord und Totschlag gegen Kinder haben. Und wenn ich jetzt Kind sage, meine ich, beziehungsweise das BKA, die Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen, haben wir leider stabil, 3 tote Kinder pro Woche. Also 2024 hatten wir 138 durch nahe Angehörige getötete Kinder. Es sind also 3 pro Woche und es ist leider nie weniger geworden. Und hier muss man auch sagen, es gibt gar keine Dunkelfeldschätzung, weil sich auch hier, genau, weil wir reden ja hier nur über die getöteten Kinder, die gefunden werden. Häufig auf der Müllkippe, im Kühlschrank, weil irgendwo ein Stromausfall ist und dann stinkt's im Keller und dann guckt man da mal rein und findet dann direkt 8 Babyleichen. Oder wir reden von jetzt dem kleinen Mädchen, 3 Jahre alt war sie, die Mutter war genervt, weil sie halt immer so rumgequengelt hat, hat sie in den Keller gebracht, auf dem Stuhl gefesselt und dann einfach 3 Wochen ist sie nicht mehr gucken gegangen. Also wir reden hier auch über Mord an Kindern und um das mal direkt, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich finde den Orange Day, also Gewalt gegen Frauen, muss thematisiert werden. Aber um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, wir thematisieren nicht, dass jede Woche 3 Kinder sterben in Deutschland.
Nein, das stimmt.
Und vielleicht, um das Bild nochmal vollständig zu machen, am Anfang, um über das Hellfeld zu sprechen, wir haben im Bereich der BKA-Statistik, im Bereich von gemeldeter, registrierter, angezeigter Misshandlungen, übrigens häufig durch die Ärzteschaft, haben wir stabil in den letzten 23 Jahren zwischen 12 und 14 gemeldeten Fällen. Also zuletzt auch um die 4.500. Also jeden Tag, zwischen 12 und 14 gemeldeten Fällen jeden Tag, wo also ein Arzt, eine Ärztin wirklich die Diagnose entlang des ICD-10s Kindesmisshandlung stellt. Ja, ja. Wir reden hier also über ein Hellfeld, was alleine im polizeilichen Bereich, wir gucken gleich gerne nochmal auf die aktuell rausgekommene Jugendhilfestatistik, die ist noch erschreckender.
Ja. Ja, das hört sich wirklich schlimm, dramatisch an. Gibt's auch da eine, also ich hatte das aus meinen Zahlen so hervorgenommen, dass auch eine gewisse Steigung, Sie sagten ja, die Zahlen sind relativ stabil, aber es gab auch für mich Zahlen, die eine gewisse Steigerung leider.
Absolut. Also im Bereich von Kinderpornografie haben wir einfach, also hatten wir innerhalb von einem Jahr eine absolute Verdopplung gehabt, was aber ja nicht unbedingt die Schlussfolgerung zulässt, dass wir plötzlich sehr viel mehr Kinderpornografie haben, sondern was auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel die LKAs jetzt sehr viel mehr Ermittlungen durchführen, auch im Darknet. Und wenn sie mehr Ermittlerinnen einsetzen, dann finden sie auch automatisch mehr. Aber vielleicht, um das auch nochmal für die Zuschauenden und Zuhörenden einzuordnen, also allein in NRW hatte ich aus dem LKA mitgeteilt bekommen, dass dort so viel Datenmaterial alleine für 2024 da war. Die haben von einem Petabyte gesprochen. Und jetzt werden, genauso habe ich auch geguckt, was ist zum Donner nochmal
ein Megabyte?
Aber bei Petabyte. Und dann hat der leitende LKA-Kommissar gesagt, naja, Frau Beckmann, stellen Sie sich vor, 100 Kommissarinnen gucken 100 Jahre, 24/7 nur Kinderpornos und dann sind wir immer noch nicht durch. Und das ist nur ein Bundesland.
Ja. Unglaublich, unglaublich. Mhm. Aber was sind die Gründe bei diesen erschreckenden Zahlen, was sind die Gründe, warum wir diesem Thema so wenig dann Aufmerksamkeit widmen? Ist es wirklich teilweise auch die Scham davor, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Oder?
Ja, also hätte ich da jetzt eine befriedigende Antwort drauf, würde ich wahrscheinlich einen Nobelpreis kriegen.
Ich meine, wir reden über Verkehrstote und machen da einen riesen Hype draus. Aber ich meine, das ist ja viel dramatischer.
Ja, und ich glaube, genau das ist es. Also ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft es eigentlich nicht aushalten will, sich mit dieser Dramatik wirklich, auseinanderzusetzen, ist wirklich an sich ranzukommen. Also denken Sie nochmal darüber, über diese öffentliche Erregung über geschredderte Küken.
Ja, ja.
Ja, das ist ganz fürchterlich und ich bin auch dafür, dass männliche Küken leben dürfen, ja, aber da ist, oder der Wolf, ne? Also ja, wirklich, Wolf. Ne? Also wir gucken mal ganz kurz. Ja, wirklich, ne? Also wir haben 1600 Wölfe in Deutschland und jeder Landtag musste sich mit den Wölfen beschäftigen, wegen 1600 Wölfen. Und wir haben in jedem Bundesland, ehrlich, einen Wolfsbeauftragten. Die heißen offiziell Karnivorenbeauftragte, weil der Luchs ist ja auch noch da. Aber wir haben nur in 4 Bundesländern Kinderbeauftragte. Also ich meine, der Wolf 1600 Exemplare, 14,3 Millionen Minderjährige, 4 Beauftragte.
Ja. Bitte. Bitte. Also da müssen wir einiges tun.
Offensichtlich.
Ja. Hinschauen, auch wenn es weh tut, ist so eine These. Das ist, glaube ich, auch genau dieser Punkt, wehtun, es viele mögen, glaube ich, oder registrieren, wollen es gar nicht registrieren oder wie auch immer. Also es geht jetzt nicht nur um Ärzte, sondern ich sag mal auch in der Kita, auch im Nachbarschaftsverhältnis oder im Freundschaftsverhältnis. Es fällt schwer.
Ja, sich zum einen einzugestehen, oh, das könnte ja möglicherweise auch bei mir im Umfeld sein. Also ich glaube generell, existiert wirklich noch oft die Haltung, das passiert nur woanders. Ne, also ich weiß nicht, ob Sie, also es werden ja alle hoffentlich noch irgendwie eine Erinnerung haben, Lüchte, dieser Campingplatzskandal, wo über wirklich viele, viele Jahre, eher schon Jahrzehnte, eher sehr, sehr viele, also wir reden hier über einen dreistelligen Bereich, Kinder missbraucht worden sind. Es sind nur etwas über 30 Fälle dann ja verhandelt worden, aber es waren sehr viel mehr. Und ich erinnere damals noch der Landrat von Lüchte, der gesagt hat, so schön hier, das kann gar nicht sein. Und ich glaube, das ist so stellvertretend.
Man kann sich das gar nicht vorstellen.
Genau. Und wenn, dann bitte doch nur in den Hartz-IV-Familien. Und das ist wirklich, also sowohl ein bildungsnah als auch bildungsfernes Milieu-Phänomen ist. Und es passiert auch nicht nur in Großstädten wie Köln, wo ich lebe, sondern natürlich auch im Hunsrück. Das ist etwas, was auf jeden Fall, glaube ich, dazu beiträgt, die Augen zu verschließen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Haltung, naja, also der Klaps hat mir ja auch nicht geschadet, ne? Und naja, eine Ohrfeige ist auch nicht. Und wir haben eine Studie von UNICEF Deutschland aus dem Jahr 2021, die haben halt geguckt, was eigentlich mit dem Gewaltverbot in der Erziehung, was wir seit dem Jahr 2000 haben, also im BGB 1631, das Recht der Kinder auf Gewaltfreiheit, also auf gewaltfreie Erziehung. Und da kam halt raus, dass 43% aller Eltern bis heute es völlig in Ordnung finden, ja, dass doch Gewalt in der Erziehung gar kein Problem ist. Und da haben wir
bin
dann
ich erschrocken, ne? Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
43%, das heißt jetzt nicht, dass die alle wild schlagen. Ja. Aber dann mische ich mich natürlich auch nicht ein, wenn ich denke, das ist okay. Und dann höre ich das Nachbarskind immer weinen und dann denke ich, ja, ist halt das Recht der Eltern.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber auch da, wenn Sie gerade diesen Campingplatzfall erwähnen, da war es ja so, dass gewisse Informationen an das Jugendamt schon gegeben worden sind und da niemand eingegriffen hatte. Also auch da sind nach wie vor eine gute Freundin von mir, Mitkommilitonin von mir, ist, glaube ich, irgendwann war die Chefin vom Kölner Jugendamt und die hat mir auch immer erzählt, wie dramatisch unterbesetzt sie dort sind und sowas. Auch da haben wir, glaube ich, ein Riesendefizit. Die können gar nicht allem nachgehen.
Genau, also da könnte ich Ihnen direkt die zwei Hauptdefizite gerne mal eben skizzieren. Was wir zum einen haben ist, Sie hatten ja auf Flüchte angesprochen, genau, da sind über Jahre hinweg sogenannte 8a-Meldungen, also Kinderschutzmeldungen eingegangen. Und das mehrköpfige Team war sich aber immer einig, der Mann ist doch so nett. Da würde ich natürlich jetzt sagen, als jemand, ne, ich mache mehr als 100 Kinderschutzberatungen jedes Jahr, also es sind jetzt schon wirklich sehr, sehr viele und ich habe viele Jahre selber im Krisenzentrum für gewaltbelastete Kinder gearbeitet. Wenn sich ein mehrköpfiges Team total einig ist, dass das ein mega toller Typ ist, dann deutet das auf eine fulminante Manipulationsstrategie hin. Das heißt, wir haben ja einen sehr ausgebufften Täter gehabt. Und insofern ist dieses, ich muss wissen, was Tatstrategien sind, wie ich natürlich auch Gewaltdynamiken innerfamiliär erkenne und natürlich hier auch einfach mal auf Entwicklungsstände von Kindern gucken und was für Alarmsignale die eigentlich zum Beispiel bei einem Überprüfungsbesuch auch aussenden. Und jetzt komme ich direkt mal wieder mit der nächsten Statistik um die Ecke. Wir haben aktuell 127 Hochschulstandorte für soziale Arbeit und nur an einem Drittel wird Kinderschutz im Pflichtkanon gelehrt. Das heißt also im Umkehrschluss, dass im Moment, gerade auch in den Jugendämtern, das ist auch gar kein Vorwurf an die Fachkräfte, zwei Drittel keinen Kinderschutz können, weil die Hochschulen sie darauf nicht vorbereitet haben. Sie gar nicht dazu ausbilden. Ja. Genau, und insofern, ne, es sterben so viele Kinder, weil eben auch hier manches übersehen wird.
Und so gibt es ja so Angebote, auch ich sage jetzt mal auch für Kitas und das gibt's schon. Also aber freiwillig auch.
Freiwillig, genau. Alles also das freiwillig. Heißt, ne, auch an den Fachschulen für Erzieherinnen müssen wir auch auf jeden Fall ran.
Wie sieht's aus im Medizinstudium?
Ja, ich wollte Ihnen, da kommen wir gleich drauf, Herr Bartes. Ich wollte Ihnen, das war das erste Defizit in den Jugendämtern. Das zweite haben Sie gerade schon quasi indirekt genannt, nämlich die absolut prekäre Personalsituation. Sie müssen sich vorstellen, wir haben deutschlandweit, es gibt übrigens zwei Zahlen und beide sind richtig, 558 Jugendämter. Wenn wir die Stadtstaaten Bremen, Hamburg, Berlin mit nur einem Jugendamt zählen oder 574, wenn wir die Bezirksjugendämter mitzählen. Und da arbeiten im Allgemeinen Sozialen Dienst, also das ist ja die Abteilung im Jugendamt, die den Kinderschutz macht, stabil seit 2018 15.100 Vollzeitäquivalente. So, das muss man sich jetzt einmal stabil. Das heißt, wir haben jetzt Ende 2025 und es ist nicht aufgestockt worden. Und das, wobei wir in den letzten 5 Jahren 38% mehr Gefährdungsmeldungen haben. Wir sind also ganz frisch, sind die Zahlen vorgestern rausgekommen, bei 239.400 Kinderschutzmeldungen. Und die müssen jetzt 15.100 Leute bearbeiten. Das ist
schier unmöglich.
So, und dann haben sie, genau, es ist schier unmöglich. Hm. Das heißt, wir haben schon längst seit bestimmt 3 Jahren sogenannte Triage, das ist noch alles Wort, das war das Unwort unter der Pandemie, haben wir im Kinderschutz. Das heißt, wir haben...
Also, das wird präferiert sozusagen.
Genau. Also wir wissen, dass wir durch eine Studie aus dem Jahr 2024, das sind mehr als 300 der Jugendämter befragt worden, 42% machen Triage, das heißt, die gucken jetzt nur noch, ist das Kind älter oder jünger als 10? Ist es älter, muss es warten. Normalerweise muss man, wenn man eine Meldung bekommt, sofort hinfahren und gucken. Die sind so überlastet, dann gucken, jetzt müssen wir erstmal, hier ist eine Meldung aus der Kita, das hat jetzt Priorität. Und nochmal, das kann man den Jugendämtern oder den Fachkräften nicht vorwerfen. Und auch hier haben wir natürlich das dahinterliegende Problem, dass das Jugendamt durch das Kommunalparlament mit Budget ausgestattet wird. Und dann schauen wir uns die Situation der Kommunen an. Die ist in vielerlei Hinsicht desolat. Und wo wird am schnellsten gespart?
Ja, immer im sozialen Bereich. Ja.
Was rechtswidrig ist, aber es ist so einfach, da zu sparen, weil die Kinder und die Eltern beschweren sich nicht.
Ja, ja. Ja, das ist ja wirklich, also die Zahlen sind wirklich dramatisch, das muss man wirklich sagen. Jetzt für unsere Ärztinnen und Ärzte, vielleicht auch für die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, was sind denn Ihrer Meinung nach eben, also ich sag mal, so augenfällige Dinge, auf die ich wirklich achten muss, die mich sensibilisieren, da stimmt eventuell was nicht. Das sind so die Dinge, auf die, wie gesagt, so ein Kinderarzt tatsächlich sensibilisiert werden müsste, dass er darauf achtet.
Also der Kern von gelingendem Kinderschutz ist die Haltung, dass für Tausende von Kindern das eigene Zuhause kein sicherer Ort ist. Das heißt, jetzt nicht Eltern unter Generalverdacht zu stellen, aber die Erkrankung...
Immer kritisch zu sein, sagen wir mal so.
Ja, also im besten Falle immer auch zu gucken, ne, was weiß ich schon, ne, gibt es bestimmte Risikofaktoren? Also wir wissen aus jahrzehntelanger Kinderschutz- oder Gewaltforschung, beengtes Wohnen ist auf jeden Fall ein Risiko für Impulsdurchbrüche auf Seiten der Eltern. Schreibabys sind absolut gefährdet, weil sie einfach jeden Menschen genau wirklich an den Rand des Wahnsinns bringen. Dann natürlich erkrankte oder nicht gesund geborene Kinder sind einfach, haben ein wahnsinnig hohes Risiko. Also und wenn ich mir das alleine schon vor Augen führe und ich dann vielleicht auch noch aus der Ärztinnenperspektive mitbekomme, da ist gerade vielleicht eine neue Arbeitslosigkeit oder irgendwas Prekäres hinzugekommen oder eine psychische Belastung auf Seiten der Eltern. Ab da muss ich natürlich direkt ein bisschen schärfer hinschauen. Und
aufmerksamer.
Genau, also wie gesagt, Risikofaktoren kennen und dann auch im Hinterkopf haben und mich nicht davon irritieren lassen, ob mir jetzt gerade ein Architekt oder eine Aldi-Kassiererin gegenüber sitzt. Also es gibt ja auch sowas wie positive Diskriminierung. Ne?
Ja,
und
natürlich.
Immer zu unterstellen, also weil die sind ja jetzt Akademikerinnen, ne? Also da, die wissen das schon. Also das schon mal nicht. Ne? Das
spricht dafür, wie gesagt, dass eben halt auch da das Arzt-Patienten-Verhältnis ein bisschen intensiveres ist. Also dass ich nicht immer einen wechselnden Arzt ständig habe, sondern dass ich tatsächlich einen Arzt habe, der mich dann da
kontinuierlich
und meine sozialen, das soziale Umfeld im Prinzip der Kinder
das auch. Das Ärztehopping wäre natürlich direkt etwas. Da sind wir hier in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt. Das heißt, ich als Ärztin, als Arzt oder Psychotherapeutin, also zumindest im Bereich der Heilgesetzgebung, hatten wir ja hier auch 2022 den interkollegialen Ärzteaustausch erlaubt. Was super ist, haben wir noch insgesamt im Moment in 6 Bundesländern. Das heißt, wenn ich die Idee habe, also die sind jetzt neu bei mir und das ist eine ominöse Verletzung, ne, und das, was die Eltern erzählen, stimmt eigentlich nicht mit dem überein, was ich da gerade auf dem Tisch vor mir sehe. Dann darf ich eben als Ärztin in Rheinland-Pfalz auch in der Tat ja bei RiskIt nachschauen. Waren die vorher schon? Gab es einen Eintrag? Und dann darf ich mich eben auch mit dem Arzt oder der Ärztin in Verbindung setzen.
Okay.
Interkollegialer Ärzteaustausch. Wunderbare Sache. Ich würde mir wünschen, dass das in allen Bundesländern wirklich der Fall ist.
Ja, funktioniert ganz gut. Mein Sohn hat mir gerade berichtet, er ist Kinderarzt und er hat mir gerade berichtet, dass er auch an der Fortbildung da teilgenommen hat von dem, was ist das, der ärztliche Kinderschutzambulanz im Bergischen Land. Da hat er ja gerade einen Vortrag gehört. Da ging es auch im Wesentlichen darum, also mir ist der Fall so ein bisschen, ich bin ja Anästhesist von Haus aus und wir arbeiten im ambulanten Bereich ja ganz oft, auch im zahnärztlichen Bereich für Kinder und da haben wir ganz oft diese Kinder, die schon die Milchzähne komplett alle schwarz sind teilweise, die das Zahnfleisch vereitert und. Da fängt der Missbrauch doch eigentlich an.
Absolut.
An der Vernachlässigung fängt der Missbrauch an.
Genau,
oder?
Dental Neglect. Ist, hier müssten wir gucken, dass die Jugendämter irgendwann verstehen, dass wir das eben auch wirklich als Gefährdung mittlerweile einstufen, weil wir auch hier durch Ärzteschaft wirklich gute Studien mittlerweile vorliegen haben, dass das eben auch zu so krassen Entzündungsprozessen führen kann, ne? Dass sich dann hinterher der Abszess ins Hirn etc. Ne? Also wir hatten auch hier schon tote Kinder aufgrund von dentaler Vernachlässigung. Das heißt, wir sind hier inzwischen auch dabei, im Paradigmenwechsel, ne, dass eben schlechte Zähne nicht nur eine Beeinträchtigung sind, sondern auch wirklich eine Gefährdungssituation. Aber wenn Sie nochmal so auf so die typische Kinderarzt-Szenerie, ne, schauen, dann haben wir hier natürlich offenkundige Misshandlungsspuren, die einfach sind. Also ich sag mal, wenn ein Zweijähriger vor mir liegt und dann gucke ich mir die Fußsohlen an und sehe da 22 kleine Verbrennungen, die sehr nach Zigarette aussehen, ja, da muss ich jetzt ehrlicherweise keinen medizinischen Fachverstand haben. Ja. Aber, wie gesagt, ich habe ja viele Jahre im Krisenzentrum gearbeitet und da hatten wir zum Beispiel einen 8-Jährigen, der war immer wieder mit krassen Harnwegsinfekt, Nierenbeckenentzündung auch bei seinem Kinderarzt, der aber leider nie auf die Idee gekommen ist, das mal querzudenken im besten Sinne. Und wir hatten hier ein Kind, der wurde immer von seiner Pflegemutter, wenn sie fand, dass er sich nicht gut benommen hat, zur Strafe über Nacht ins kalte Badewasser gesetzt. Und da musste der die ganze Nacht in diesem Badewasser verbringen. Dass der natürlich also ständig irgendwelche Harnwegsinfekte hatte, war. Ne, aber da hätte ich mir sehr gewünscht, dass hier ein Arzt wirklich auch mal, wie kann das denn sein? Also ne, so wie kriegt denn, ne, weil eigentlich ist sonst alles in Ordnung.
Ja, klar.
Aber das muss man für möglich halten, dass es also so ja, schädigende Eltern oder Pflegeeltern überhaupt gibt. Ne?
Ja, aber ich glaube auch für die Ärzte ist es nicht einfach. Also wie gesagt, ich habe auch die Frage gestellt, jetzt auch mein Sohn die Frage gestellt natürlich, wie handhabt ihr das? Also natürlich ist es schwierig, diesen Verdacht, ich sag mal, auszusprechen. Also vor allem gegenüber den Eltern. Man sollte ja auch, glaube ich, nicht selber recherchieren oder selber da irgendwie hinterfragen, sondern wenn man diesen Verdacht hat, sich eher tatsächlich an eine Hotline wenden, an eine Ambulanz, eine Kinderschutzambulanz wenden und das damit besprechen, oder? Nein?
Da muss ich Sie jetzt enttäuschen. Die Rechtslage gibt ganz klar 4 Schritte vor.
Ja, ich kenne die Rechtslage.
Genau,
ja.
Das ist also der Paragraph 4 KKG, genau. Ja. Ist nicht das Heilberufegesetz, das ist das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz.
Okay.
Und das haben wir seit 2012. Damals wurde die Ärzteschaft und noch viele andere berufsgeheimnistragende Berufsgruppen, also auch zu zentralen Akteuren im Kinderschutz gemacht. Und 2021 gab es eine Novellierung, das heißt, insbesondere die Ärzteschaft hat jetzt eine Soll-Vorschrift bekommen, also weg von der nur Kann-Befugnis. Wir hatten also 2012 den Paradigmenwechsel, genau, von Kinderschutz geht vor Datenschutz, waren wir damals schon sehr happy und wir haben jetzt eine, ich sag mal, Angleichung an europäisches Recht. Weil da ist es überall ein Muss. Jetzt hat Deutschland immerhin eine Sollvorschrift für die Ärzteschaft bekommen.
Also Deutschland ist nicht nur eine Digitalisierung hinten dran.
Nein, auch im Kinderschutz definitiv. Genau, und da ist der erste Schritt natürlich aufmerksam sein, eine Gefährdungseinschätzung machen, dokumentieren, aber eben auch im Gespräch mit dem betroffenen Kind oder jugendlicher Person und den Eltern. Und nochmal, es geht ja nicht um Generalverdacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, also weil Schreibabys haben, wie gesagt, das Potenzial, jeden normalen Menschen auch an und über Grenzen zu bringen. Und wenn ich jetzt als Kinderärztin da eine frisch gebackene Mutter habe, ja, und das Baby ist 2 Monate alt und die sitzt da mit solchen Ringen, ist völlig fertig, dann gehört ja eigentlich auch dazu, ne, mal zu sagen, Mensch, ich sehe, Sie sind sehr müde.
Ja.
So, ne?
Und Hilfen anzubieten.
Genau, das ist das A und O. Letztendlich fängt Kinderschutz in erster Linie bei der Unterstützung der Eltern an, was aber auch bedeutet, am besten kenne ich mich als Ärztin, als Arzt auch in meinem lokalen Netzwerk gut aus. Das heißt, wir haben in jeder Großstadt eine Schreiambulanz. Ich müsste also wissen, ne, jetzt als niedergelassene Kinderärztin in der Praxis, wo ist die nächste Schreiambulanz? Mhm. Gehen Sie dahin, da kriegen Sie noch heute jemanden an die Hand. Sie bekommen Unterstützung auch nach Hause. Das
war
ist Gold
mir auch
wert.
Völlig unbekannt.
Genau, also ist 2012 so verfügt worden. Wir brauchen überall Kinderschutz, also Schreiambulanzen. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Anlaufstellen, also Erziehungsberatung, Familienberatung. Das ist alles kostenlos. Innerhalb von 2 Wochen habe ich da einen Termin. Ich brauche keine irgendwelche Überweisung. Ich kann da einfach hingehen. Und wenn ich sowas auch als Ärztin weiß, ne, also wenn Sie gerade Streit mit Ihrem Mann haben und ne, die Kinder kriegen das immer mit, dann gehen Sie doch einfach mal dahin, lassen sich beraten. Und also man muss ja nicht sofort ins Frauenhaus, wenn es nicht um eskalierende Gewalt geht, sondern ne, hier können Sie moderierte Konflikte auch mal, also oder Konflikte moderiert ausführen, dass die Kinder nicht immer alles mitbekommen.
Okay.
Zum Beispiel.
Hab ich nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben, wie gesagt, was soll ich tun? Ich glaube, jede Kinderarztpraxis sollte ja so eine Vorgabe für sich selber haben, damit sie im konkreten Fall einfach auch sagen, okay, so und so gehen wir vor. Aber ich habe jetzt, wollte ich Ihnen auch mal sagen, ich habe auch gehört, Chefarzt an der Kinderklinik hat ganz klar ausgegeben, wir melden keinen diesbezüglichen Fall, weil dann kommen die Eltern mit diesen Kindern in Zukunft gar nicht mehr zu uns.
Okay, also jetzt zum einen, wir haben eine Sollvorschrift. Also dem Chefarzt könnte man jetzt sagen, okay, du musst nicht, aber es wäre schon ziemlich gut. Und du darfst auch. Also hier wird überhaupt nicht irgendwas gesetzeswidriges
getan. Ja, ich finde es ein Hammer.
Also genau, absolut. Also nochmal, ne, der dritte Schritt wäre dann ja, also ich habe die Gelegenheit, mich entweder interkollegial in diesen 6 Bundesländern auszutauschen. Ich kann mich immer mit einer insoweit erfahrenen Kinderschutzfachkraft beraten, was immer gut ist, ne, sich nochmal einen externen Blick, ne, also das ist mein Eindruck, aber ich bin ja jetzt auch Medizinerin und ne, was würden Sie denn als Fachfrau oder Fachmann dazu sagen? Und der vierte Schritt ist dann in der Tat, alles mit Klardaten an das Jugendamt weiterzugehen.
Ja.
Und die nehmen ja nicht sofort jedes Kind in Obhut. Ne?
Ja, ja, also klar, Kinderschutz ist gesetzliche Pflicht und gilt dann natürlich auch
für diesen
den Chefarzt.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Schweigepflicht endet da, wo Gefahr für das Kind irgendwo besteht. Das ist, finde ich schon ganz, ganz wichtig. Trotzdem gibt ja auch diese Fälle. Wir hatten sie auch recherchiert, wo ein Verdacht geäußert worden ist. Wir hatten hier einen Fall in Mainz-Weißenau in einer Kita, wo ein riesengroßes Drama entstanden ist. Es war so, glaube ich, eine kirchliche Kita. Da gab es dann sexueller Missbrauch. Dann wurde die ganzen Erzieherinnen wurden entlassen, die Kita wurde geschlossen, es gab staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Ich glaube, die sind da durch eine ziemliche Schlammschlacht alle durchgegangen und am Schluss war das Ergebnis gleich null. Solche Ergebnisse gibt es natürlich auch. Ne?
Da sind wir wieder dabei, dass es in der Tat auf die wirklich Ausbildung, ne, und auch, das Erkennen und also Kinderschutz ist ja immer diese Gratwanderung aus, ich gucke gar nicht hin oder ich bin schon fast hysterisch. Ne? Und wie gesagt, ich komme aus dem Krisenzentrum und die oberste Devise in der Krise ist eigentlich immer Tempo raus. Jetzt erstmal, ne, sich alles genau anschauen, wer ist beteiligt, was sehen wir wirklich und dieses, ich sag mal, professionelle, auch sozialpädagogische Fallverstehen, das muss gelernt sein. Ne? Und sich nicht, ich sag mal, auch hier vor irgendwelche Karren spannen lassen, ne, dass dann hinterher alles so derartig aus dem Ruder läuft.
Ja.
Und da würde ich jetzt direkt sagen, okay, das scheint da schon mal nicht gut gelaufen zu sein. Und gerade auch bei dem Verdacht auf sexualisierte Gewalt, nochmal, also die Datenlage ist erschütternd. Insofern würde ich jedem Verdacht immer erstmal nachgehen. Und wir haben ja auch rechtsmedizinische Ambulanzen, wo man, oder die Kinderschutzambulanzen, je nachdem, in welchem Bundesland sie sind, wo man ein Kind dann auch wirklich gerichtsfest und auch wirklich sehr kindgerecht untersuchen kann. Ist das dann passiert? Ja, nein, ne? Wissen wir
das ist
jetzt.
Die Frage, ja.
Ja, ne? Also ich würde jetzt auch eher vermuten, wahrscheinlich eher nein. So, und dann haben wir schon direkt so ein paar Erklärungszugänge, warum es nicht gut gelaufen ist. Ne?
Wie ist das Verfahren jetzt? Also ich gebe als Arzt diesen Verdacht tatsächlich ans Jugendamt weiter. Dann müsste sich das Jugendamt bei den Eltern melden.
Genau, also bei einem 8a, beziehungsweise bei Ärzteschaft, bei einem Paragraph 4 KKG, bei einer Meldung. Die machen einen Hausbesuch, immer im Zwei-Augen, also im Vier-Augen-Prinzip. Und das in der Regel noch am selben Tag, spätestens am nächsten, je nachdem, wenn es jetzt um akute Verletzung geht, rücken die am selben Tag aus. Und ist die Familie nicht bereit, die Tür aufzumachen, darf sich das Jugendamt dann auch die Polizei zu Hilfe holen, um das Kind wirklich in Augenschein zu nehmen.
Okay.
Und wenn dann die Idee entsteht.
Das ist natürlich schon eine
harte Nummer. Ja, Nummer, aber ne? Nochmal, wir haben 3 tote Kinder pro Woche.
Okay,
also,
okay, ja.
Also mir ist jedes, ne, also ich muss das Kind auch wirklich in Augenschein nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ein Arzt oder eine Ärztin mich im Jugendamt als Fachkraft anruft und sagt, also ich hatte jetzt hier Verletzungsmuster, die sind definitiv nicht so, wie ich denke, dass sie eigentlich entstanden sind oder was mir erzählt wurde, dann nehme ich das natürlich als pädagogische Fachkraft sehr ernst. Dann nehme ich meine Kollegin, gehe also, mache einen Hausbesuch, ich lasse mir das Kind zeigen, das heißt, es muss ich auch einmal ausziehen.
Ja.
Und wenn ich dann auch denke, oh je, dann bringe ich das Kind auch zur Not gegen Einwilligung der Eltern zur Rechtsmedizin. So, weil letztendlich gibt es dann auch immer noch die Möglichkeit, das Familiengericht einzuschalten und gerade wenn ein Arzt vorher schon gesagt hat, da ist was nicht richtig.
Wird da vorher nochmal Rücksprache mit dem Arzt genommen?
Nein. Also wenn der Arzt gemeldet hat, was wir seit 4 Jahren jetzt haben, durch die Novellierung, durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, da war die Ärzteschaft sehr laut und ich finde zu Recht sehr laut einzufordern, wenn wir melden, dann hätten wir gerne auch mal eine Rückmeldung, wie es weitergeht. Ja. Das ist seit 4 Jahren jetzt in Kraft. Wären die Jugendämter nicht so stark überlastet, würde sicherlich auch häufiger rückgemeldet, aber in der Tat, jede Ärztin hat jetzt das Recht, also auf, ne, wie ist es weitergegangen, was habt ihr gemacht? Mhm. Genau.
Und das funktioniert auch.
In den Jugendämtern, wo nicht die krasse Überlastung da ist, ja, funktioniert das gut. Und das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn sie persönlich auch bekannt sind. Ne? Also ich sag mal, wenn in meinem Jugendamtsbezirk Kinderarzt und Kinderärztin XY sind und wir gut kooperieren, dann greife ich zum Hörer und sag mal eben kurz, wie es weitergegangen ist.
Ich sag jetzt mal, gehen wir nochmal von den Ärzten weg. Wenn mir sowas in irgendeiner Form in meinem Bekanntenkreis oder im Freundeskreis oder sowas auffällt, kann ich mich genauso an das Jugendamt wenden.
Mhm. Dafür brauche ich auch überhaupt gar keine Rechtskenntnis, weil wenn wir einmal in unser Grundgesetz schauen, dann ist da Artikel 6 ganz wichtig, nämlich dass die Erziehung des Kindes ja Recht und Pflicht der Eltern ist. Und dann kommt direkt der zweite Satz, über die Ausübung der Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Okay. Und voilà, das sind wir übrigens alle. Ja. Ja, das heißt, ich muss weder Ärztin sein, noch beim Jugendamt arbeiten. Also ich als Nachbarin oder als Freundin bin genauso dem staatlichen Wächteramt, also zu gucken, dass es einem Kind gut geht, verpflichtet. Und ich kann jederzeit das Jugendamt oder auch die Polizei anrufen. Das ist übrigens die zweitstärkste Meldegruppe. Also wie gesagt, wir hatten zuletzt 239.400 gemeldete Kinderschutzfälle und 1/3 kommt stabil aus der Polizei und Staatsanwaltschaft und 21% kamen jetzt wiederum auch aus Freunde, Nachbarschaft.
Okay.
Also das sind die Hauptfälle. Scheint,
dann ist ja da ein bisschen Aufmerksamkeit anscheinend vorhanden. Das hätte ich gar nicht gedacht. Dass
ja, wie gesagt, so ganz zufrieden bin ich damit nicht, weil ehrlicherweise da, wo 8,9 Millionen Kinder jeden Tag sind, sind die Schulen.
Die Diskrepanz ist mir schon
und da
bewusst,
kommen nur 12% her. Ne? Wie kann das sein? Ne? Also viele Lehrerinnen und Lehrer wissen eben auch nicht, dass sie aktive Akteure im Kinderschutz sind und von den Kitas will ich jetzt gar nicht sprechen. Ne? Da kommen 3% der Meldung her. Autsch.
Ist übel.
Übel.
Ja, ist übel. Ohne Frage. Ja. Ich frage mich nur, dieses Phänomen, ist das ein gesellschaftliches Phänomen, dass das zugenommen hat? Haben Kinder schon immer irgendwie so unter dieser Gewalt oder der möglichen Gewalt gelitten? Oder haben wir da tatsächlich ein gesellschaftliches Problem? Ja, also ich meine, diese Zahlen sind, wie gesagt, ich finde es einfach nur erschütternd, ja. Und wenn ich von diesen kinderpornografischen Ringen und sowas höre oder sowas, da bin ich immer völlig entgeistert, dass sowas existiert und an solche Ausmaße dann auch anhat. Wie gesagt, meine erste Freundin hat im Kinderschutztelefon auch gearbeitet gehabt und hat sich da engagiert. Aber das Thema ist trotzdem nicht so präsent, finde ich.
Also Gewalt gegen Kinder hat es natürlich schon immer gegeben. Ne?
Ja.
Was wir aber natürlich beobachten seit Anfang der Nullerjahre, also ich sag mal mit dem Erstarken von Social Media, haben wir natürlich diesen Bereich von, ne, also auch wie gesagt, Vergewaltigung von vor der Kamera. Wir haben übrigens immer mehr Kinder unter 1, die das erleben müssen. Und sie bereuen es jetzt schon, dass sie mich eingeladen haben. Gott, erzählt die schlimmen Dinge hier. Ja, genau.
Also, ja, das ist schon erschütternd. Also ohne Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon erschütternd. Also die Zahlen, ich habe mich vorbereitet auf den Talk, aber ihre Zahlen sind ja noch mal viel, viel dramatischer als das, was ich so angenommen habe, was das Thema hier gibt.
Also wenn wir weltweit gucken, da muss man einfach sagen, dass alleine mit Kinderpornografie mehr Geld verdient wird als mit Drogen und Waffen zusammen. Ist relativ einfach, weil eine Waffe, die habe ich, die verkaufe ich Ihnen jetzt, dann ist die weg. Habe ich ein Kind, kann ich Ihnen das über Jahre hinweg verkaufen. Das ist relativ einfach erklärt. Ne? Und die Kreditkartenfirmen verdienen sich damit eine goldene Nase und die sind nicht bereit, da großartig zu kooperieren. Insofern reden wir hier eigentlich über organisierte Kriminalität. Und damit reden wir natürlich auch über ein Geschäftsmodell. Und insofern muss ich Ihnen sagen, ja, es hat zugenommen. In dem Bereich hat es de facto zugenommen. Gewalt in den Familien hat deswegen sicherlich auch zugenommen, weil wir ja wissen, dass ein Risikofaktor auch ist, wenn Kinder herausforderndes Verhalten zeigen und damit, ich sag mal, die Impulsdurchbrüche auf Seiten der Eltern, ne, einfach, ne, also die werden dünnhäutiger und weil sie eben jeden Tag so gestresst sind. Und was wir hier natürlich haben, ist zum einen durch die Pandemie, das wissen wir, ne? Also genau, also wir haben aktuell,
das sagen unsere Kinder und Jugend,
genau, also wir haben aktuell, ne, das wissen wir auch, das ist die Studie des des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, die COPSI-Studie, jedes vierte Kind ist nach wie vor psychisch auffällig. Das ist also einfach sehr viel höher, als wir es vor der Pandemie hatten. Damit haben wir also mehr Belastungen in den Familien. Und jetzt sind wir ehrlich, Social Media ist die Pest. Ja, nicht ohne Grund haben wir jetzt die ersten Länder, Österreich übrigens.
Australien haben jetzt abgeschafft.
Genau, ja, und in Österreich haben wir schon seit Mai an keiner Schule bis einschließlich Klasse 8 darf ein Kind, eine jugendliche Person mehr das eigene Handy mitbringen. Weil die eben auch aus Kinder- und Jugendschutzperspektive gesehen haben, oh krass, ein Drittel ist internetsüchtig. Dann haben wir Mobbingzahlen, die auch mit Suizid leider einhergehen. Die sind irre. Dann haben wir im MRT gesehen, hier ist ein Suchtzentrum ausgebildet, was irgendwie wie bei Heroinabhängigen ist. Und wir müssen da jetzt mal so einen kleinen...
Ja, diese abartige Zahl an ADHS-Fällen ist ja auch doch irgendwo bezeichnend,
und,
oder?
Genau,
ob das immer ADHS ist.
Genau. Ja. Und das ist etwas, ne, also auch da hat in der Tat das Autismuszentrum Steiermark rausgefunden, es gibt jetzt eine neue Art von Autismus, der sogenannte Pseudoautismus. Und den zum Beispiel kann man auch dadurch ein Stück weit herleiten, dass diese Kinder, die jetzt so 4, 5, 6 sind, also alle unter der Pandemie quasi mit Tablets und Handys ruhiggestellt worden sind, damit die Eltern im Homeoffice arbeiten konnten. Was aber bei Babys damit einhergeht, also hier wurde nicht mehr sensitiv gewickelt und Spiegelneuronen, sondern wir haben jetzt Kinder und dann die Welt hinter der Maske, die können keine Emotionen mehr lesen, die können keine Gesichtsausdrücke interpretieren und dann zeigen die plötzlich Verhaltensweisen wie autistische Kinder, aber quasi ausgelöst durch zu krassen Handykonsum. Und das können wir den Kindern nicht vorwerfen. Ne? Und ja, also worauf ich hinaus will, wir haben mehr, ich sag mal, schwierige, strittige Situationen in Elternhäusern. Und das bringt auch geduldige Eltern häufig an und über Grenzen.
Nochmal, um das auch nochmal explizit herauszustellen, es ist aber kein sozialer Faktor unbedingt. Es ist nicht so, dass es in den sozial schwächeren Familien häufiger auftritt als in den
Also wir
das
wissen,
wird ja immer
nein,
postuliert.
Also überlegen Sie mal, wer alles ein Handy hat. Ne?
Ja,
also da können wir darüber sprechen, wer das iPhone irgendwas hat und wer vielleicht noch Samsung hat. Ne?
Ja.
Das sind die Unterschiede.
Okay.
Also nicht in den Zahlen. Wir wissen, ne, dass gerade der Handykonsum nach Mitternacht wahnsinnig problematisch ist, weil wir jedes achte Kind mit chronischem Schlafmangel in der Schule sitzen haben. Und das geht häufig mit... Ne, also dissozialem Verhalten her, weil die einfach total krass müde sind. Ne? Also Sie merken schon, ich bin totale Anhängerin für kein privates Handy an den Schulen und vielleicht mal mehr Eltern darauf auch aufmerksam machen. Ne? Schützt eure Kinder, indem ihr mal wirklich bestimmte Dinge nicht erlaubt auf eurem Handy. Man kann ja auch einfach FIFA spielen ohne Open Source, weil da lade ich jeden pädophilen Menschen ein, dass er als 13-jähriger Avatar mit meinem 9-jährigen Sohn FIFA zockt. Und ich weiß gar nicht, dass da vielleicht der 35-Jährige dahinter ist, der sich für nächste Woche mit meinem Kind verabredet.
Ja.
Sollten Eltern wissen. Ne?
Sollten Eltern wissen. Mhm. Frau Professor Beckmann, ich bin schon ein bisschen platt und erschüttert. Also das war schon ein heftiges Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben viele Daten und Fakten auch nochmal zusammentragen können. Wir haben, glaube ich, für dieses Thema sensibilisieren können. Kinder sind Schutzbefohlene. Kinder können sich nicht wehren. Ich glaube, das ist wichtig und die Zahlen sind echt erschütternd. Wir sollten weiterhin für das Thema sensibilisieren. Wir sollten weiterhin darauf aufmerksam machen. Ich hoffe, dass mit diesem Talk so ein bisschen wir dazu beitragen können und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Beim nächsten Mal geht es um das Tabuthema Abtreibung. Bei mir zu Gast ist die Ärztin und Autorin Dr. Alicia Bayer von Doctors for Choice. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, unterstützen Sie uns mit einem Abo. Sie bekommen dafür exklusive Einblicke in unser Gesundheitssystem.